Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Mit Blick auf den Einbruch bei der Erdölförderung in Saudi-Arabien hinterfragen wir Chinas Interessen im Nahen Osten. Außerdem in eine Welt. Klimaschutz leicht gemacht. Wir berichten von den Kohlendioxidsenken an Kenias Küste, den Mangroven. Wir fragen, was die neuen Verhandlungen in Venezuela für die Opposition im Land bedeutet und schildern eine ungewöhnliche Methode, um der Waffengewalt in den USA Einhalt zu gebieten. San Francisco erklärt dazu die amerikanische Waffenlobby zur Terrororganisation. China hat die USA als weltgrößten Erdölimporteur schon vor Jahren abgelöst. Und auch wenn das Wirtschaftswachstum der Volksrepublik durch den Handelskonflikt mit den USA ins Stocken geraten ist, so bleibt der Energiehunger des Exportweltmeisters China nach wie vor groß. Wie sehr das Land von dem Einbruch der Ölproduktion nach einem Drohnenangriff auf die Anlagen in Saudi-Arabien betroffen ist, das habe ich Felix Li, den langjährigen China-Korrespondenten der TAZ, gefragt.
Ja, das ist richtig. Also China ist seit 2015 der wichtigste Handelspartner Saudi-Arabiens und damit einer der größten Abnehmer von Öl. Also insofern hat der Anschlag der vergangenen Woche auf diese saudische Raffinerie schon Auswirkungen auf China, also sehr viel größere als etwa auf Deutschland, das schon lange nicht mehr viel Öl aus Saudi-Arabien importiert. Aber ja, in Bedrängnis gerät China trotzdem nicht, weil das weltweite Ölangebot insgesamt gar nicht so gering ist. Der Preis war vor dem Anschlag ja auch verhältnismäßig niedrig. Also China rechnet derzeit, nach dem derzeitigen Stand, also nicht mit Engpässen.
Saudi-Arabien ist auch im militärischen Bereich relativ eng mit China verknüpft, obwohl sicherlich die USA der engste Partner sind, weil China schon vor Jahrzehnten Raketen geliefert hat nach Saudi-Arabien.
Ja, China betreibt da ja in mehrfacher Hinsicht so ein Doppelspiel. China pflegt auch gute Beziehungen zu Saudi-Arabien, kauft den Saudis nicht nur fleißig Öl ab, sondern beliefert sie auch mit Waffen. Aber zugleich setzt China schon auch noch auf den Iran. Und insofern, also aus westlicher Sicht mag das ein Widerspruch sein, aus chinesischer Sicht ist das es nicht.
Es ist ja jetzt doch alles sehr miteinander verknüpft. Sie sprachen gerade das Öl aus Iran an. Das war ja mit ein Grund für den Handelskonflikt mit den USA. Und deswegen schwächelt auch die Wirtschaft gerade in China. Braucht China deswegen vielleicht auch wiederum gar nicht mehr so viel Erdöl, auch aus Saudi-Arabien?
Naja, gut, das schwankt immer. Also letztendlich ist der Bedarf Chinas an Erdöl schon sehr immens. Das wird es auch in Zukunft bleiben, weil China selbst außer Kohle ja kaum eigene Rohstoffe hat. Also insofern, das mag momentan zwar der Fall sein, aber insgesamt ist China langfristig, mittelfristig gesehen und so plant die chinesische Führung ja auch, schon auf Erdöl angewiesen und sucht sich unterschiedliche Partner. Also nicht zuletzt halt im Nahen Osten und dort wiederum dann halt auch sowohl in Saudi-Arabien als auch im Iran.
Erkennen Sie eine große geopolitische Linie, was Chinas Richtung anbelangt im Nahen Osten?
Ja, also schon. Ob jetzt der Handelskrieg oder ob der Konflikt der USA mit dem Iran der Auslöser jetzt für den Handelskrieg ist, da bin ich mir nicht so ganz so sicher. Ich würde eher sagen, China nutzt die Krise zwischen dem Iran und der USA eher dazu, um quasi den USA nochmal eins auszuwischen und setzt deswegen auf den Iran. Zugleich ist Iran aber auch ein wichtiger Partner Chinas in Chinas Seidenstraßenprojekt. Also China plant da ja ganz zentral Asien und bis nach Europa da eine riesige quasi Wirtschaftszone oder einen Einflussbereich der chinesischen Wirtschaft einzurechnen, indem sie massiv Infrastrukturprojekte unterstützt. Und da ist Iran doch auch ein wesentlicher Faktor. Und dem Iran kommt das natürlich entgegen. Und weil China ja nicht nur irgendein Akteur ist, sondern doch ein maßgeblicher, ist das durchaus realistisch, dass China damit das Konzept oder die Strategie der USA unterminieren, also sprich den Iran in den Ruin treiben zu wollen, das umgeht China, indem China halt eben auf den Iran setzt. Also insofern ist das durchaus eine geopolitische Strategie Chinas, die sich auch ganz klar gegen die USA wendet.
Wir haben jetzt hauptsächlich über den Iran gesprochen, die anderen Länder im Nahen Osten. Welche Beziehungen gibt es dort?
Also China pflegt überall gute Beziehungen oder bemüht sich überall um gute Beziehungen, auch im Nahen Osten. Es ist so, dass China macht das ja ganz geschickt. Offiziell betreibt ja China immer noch eine sogenannte Politik der Nichteinmischung. Also sie positioniert sich in aktuellen Konflikten eigentlich nicht so wirklich, hat aber natürlich dennoch seine eigenen Interessen, die in erster Linie wirtschaftlicher Natur sind, so dass China dann aber politisch zumindest auch von den anderen Ländern nicht wirklich angreifbar ist, weil sich China eben nicht so klar positioniert. Aber auf wirtschaftlicher Ebene hat China knallharte Interessen und die nutzt sie das auch. Und das macht sie halt auf allen Ebenen und dann eben auch mit allen Ländern.
China ist ja der weltgrößte Importeur von Erdöl, setzt aber inzwischen auch verstärkt auf Erneuerbare. Glauben Sie nicht, dass das Interesse am Nahen Osten dann irgendwann versiegt, weil einfach der Bedarf an Erdöl nicht mehr so groß sein wird?
Ja, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Also der Energiebedarf in China ist so immens. Zugleich ist ja momentan doch immer noch so, dass rund ja, 2/3, also über 60%, 60-70% der Energie nach wie vor von Kohle kommt. Und da möchte China, also weg, China möchte ja schon auch zumindest den Anteil der Kohleenergie deutlich senken und setzt damit zwar einerseits massiv auch auf alternative Energien, also regenerative Energien, aber eigentlich auch auf sämtliche andere Energieformen. Und da spielt Öl und Gas auch weiterhin eine große Rolle. Also bis der Bedarf Chinas an Öl wirklich spürbar sinkt, das wird noch eine ganze Weile dauern.
Welche geopolitischen Interessen China im Nahen Osten verfolgt, das habe ich Felix Li, den langjährigen China-Korrespondenten der TAZ, gefragt. Klimaschutzmaßnahmen einzuführen kann sehr kompliziert und kleinteilig sein, wie das frisch geschnürte Bündel zum Klimaschutz der Großen Koalition gestern gezeigt hat. Es kann aber auch sehr einfach sein. Vielleicht nicht für eine westliche Industrienation wie Deutschland, aber für ein ostafrikanisches Land wie Kenia, das vom europäischen Emissionshandel profitiert, indem es an seinen Küsten wieder Mangrovenwälder pflanzt. In dem wässrigen Biotop wird das CO2 im wahrsten Sinne des Wortes versenkt. Vom klimaschützenden Aufforstungsprojekt berichtet Antje Diekans.
Grün, soweit das Auge reicht. Mangroven wiegen sich sanft im Wind. Vögel zwitschern. Enver Njiru schaut mit Stolz von einem Hochsitz auf diese Idylle.
So we are in our activity area one.
Wir sind in unserem Projektgebiet 1. Wir haben hier einen natürlichen Wald, 107 Hektar groß, mit verschiedenen Mangrovenarten.
Of mixed mangrove species.
Die 28-Jährige ist Mitstreiterin bei Mikoko Pamoja, übersetzt Mangroven für alle an Kenias Küste. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, die Wälder zu schützen und neue Bäume anzupflanzen.
It is the first community project in the world to conserve mangroves through the sale of carbon credits.
Es ist das erste Gemeinschaftsprojekt weltweit, das Mangroven erhalten will, indem es am Emissionshandel verdient. Jedes Jahr verkaufen wir 3000 Tonnen Kohlendioxid. Unsere Käufer sind vor allem internationale Firmen und Organisationen, deren Mitarbeiter für Konferenzen weit fliegen müssen. Sie wollen so ihren ökologischen Fußabdruck verringern.
Mangroven sind regelrechte Fresser von Kohlendioxid und Co. Sie können bis zu 5-mal mehr Treibhausgase speichern als andere Bäume. In Kenia wurden Mangroven lange Zeit abgeholzt und für den Hausbau oder auch als Feuerholz genutzt. Mikoko Pamoja versucht seit 6 Jahren, die Küstenregion im Süden wieder grüner zu machen. Inzwischen gibt es auch Unterstützung von der Regierung.
Seit vergangenem Jahr ist das Schlagen von Mangrovenbäumen verboten. Aber in vielen Regionen haben die Menschen kein anderes Holz. Sie fällen die Bäume weiter, auch wenn es illegal ist.
People still harvest illegally.
Das Projekt stellt darum Wachleute für den Wald ein. Von den Hochsitzen aus haben Shaban Jambia und seine Kollegen alles im Blick.
We really like it. We really like it.
Wir mögen Mangroven wirklich. Die Küstenregion könnte zwar ohne Mangroven überleben, aber wir hätten dann viele Probleme.
Der Wachdienst im Wald ist wichtig, aber um die Menschen langfristig vom Fällen der Mangroven abzuhalten, muss es anderes Holz geben, das sie für den Hausbau nutzen können. Mikoko Pamoja arbeitet mit einer Schule zusammen, die jetzt auch eine Baumschule geworden ist. Direkt neben dem Schulhof, auf dem sich in der Pause Dutzende Jungen und Mädchen tummeln, ist ein abgezäuntes Gelände. Ein paar noch recht zarte Stängel ragen hier aus der roten Erde heraus. Lehrer Friedrich Mulver kniet daneben.
Wir haben über 4000 Seedlings in unserer Nursery. Das ist Gashorina Seedlings.
Wir haben mehr als 4000 Setzlinge in unserer Baumschule, erklärt er. Es sind kleine Casuarina-Bäume. Ausgewachsen haben diese Bäume einen langen, schlanken Stamm. Holz, das sich gut für den Hausbau eignet.
Wenn die Dorfgemeinschaft diese Bäume pflanzt, kann sie die Stämme als Baumaterial nutzen, zum Beispiel als Stützpfeiler. Wir ziehen diese Bäume groß, damit die Leute nicht mehr die Mangroven schlagen.
Die Schüler helfen beim Pflanzen und späteren Verteilen der Setzlinge mit. Absolut erwünschter Nebeneffekt, sie lernen so früh, wie wichtig der Schutz von Wäldern ist. Der 12-jährige Rajab ist lieber draußen bei der Baumschule als im Klassenzimmer. Er wisse jetzt viel über Mangroven und andere Bäume, sagt er. Und auch darüber, wie die Umwelt sauber gehalten wird. Mikoko Pamoja unterstützt die Schule mit Geld aus dem Emissionshandel. Dadurch konnten schon neue Bücher angeschafft und das Dach renoviert werden. Die Eltern sind begeistert und die Unterstützung für das Projekt wächst darum, sagt Lehrer Friedrich Mulver.
Remember that through our learners, that is our future. So we are using learners.
Die Schüler sind unsere Zukunft und durch sie erreichen wir die ganze Dorfgemeinschaft. Sie bringen ihren Eltern bei, wie wichtig Mangrovenschutz ist. Das Dorf hat das sehr positiv aufgenommen.
The community has taken it very positively.
Die meisten Familien verdienen ihren Lebensunterhalt durch den Fischfang. Für sie ist der Erhalt der Mangroven existenziell. Denn ohne die Mangroven würden die Fischer weniger fangen. Schon jetzt gehen ihnen nicht mehr so viele Fische wie früher ins Netz. Die Mangrovenwälder mit ihren Wurzeln im Meerwasser sind ein guter Laichgrund für viele Arten. Je mehr Bäume, je mehr Fische. Enver Giro und andere Projektmitarbeiter haben in Strandnähe hunderte neue Setzlinge gepflanzt. Die kleinen Stängel wiegen sich in den Wellen. Doch ihre Überlebensrate ist gering.
Schon wenn wir sie in einer Baumschule großziehen, kommen nur etwa 30% durch. Und wenn wir sie dann von der Baumschule hierher bringen, geht die Rate noch einmal deutlich runter.
Trotzdem ist es zu schaffen. Das zeigt ein gepflanzter Wald nicht weit von den Setzlingen. Viele neue Bäume im Kampf gegen den Klimawandel. Das gibt Schwung für weitere Projekte.
Vom Klimawunder an Kenias Küste berichtete Antje Diekans.
Thank you.
Der seit Monaten andauernde Machtkampf in Venezuela scheint die Opposition in dem Land zu spalten und Regierungschef Nicolas Maduro in die Hände zu spielen. Nachdem die von Norwegen initiierten Verhandlungen gescheitert sind zwischen Maduro und seinem Herausforderer, dem Oppositionsführer und Parlamentspräsident Juan Guaido, gab es in dieser Woche in Caracas neue Gesprächsrunden. Ohne Guaido, dafür mit einer Gruppe oppositioneller Abgeordneter, die Oppositionschef Guaido von der Fahne gegangen sind. Lange Zeit hatte er die traditionell gespaltene Opposition einen können. Doch da Guaido den alten Machthaber trotz seiner offiziellen Vereidigung als Übergangspräsident noch immer nicht zurückdrängen konnte, zerfällt die Opposition wohl wieder in ihre Einzelteile. Für die Bevölkerung in Venezuela ist das eine unerträgliche Situation. Anne-Kathrin Mellmann berichtet.
Unverändert überqueren täglich Tausende Venezolaner die Grenze zu Kolumbien. Viele, um Lebensmittel zu kaufen, die es in ihrem Land schon seit Jahren nicht mehr gibt. Viele, um zu bleiben. Mehr als 4 Millionen haben ihrem Land in den letzten 3 Jahren den Rücken gekehrt. Jeder 8. Venezolaner also. Unverändert sind ihre Fluchtgründe. Die Gesundheitsversorgung ist zusammengebrochen. Stromausfälle sind an der Tagesordnung. Es gibt kaum Leitungswasser. Die knappen Lebensmittel sind in der Hyperinflation nicht mehr bezahlbar. Ein Ende des Albtraums, in dem die Bevölkerung lebt, ist nicht in Sicht. Oppositionsführer Juan Guaido, der vom Parlament im Januar als Übergangspräsident bestätigt wurde, liefert sich seitdem einen Machtkampf mit Nicolas Maduro, dem Chef der sozialistischen Regierung. Weil Guaido von den auf Regierungslinie gebrachten Medien totgeschwiegen wird, bleibt ihm nur der direkte Kontakt zur Bevölkerung. Er tourt durch das am Boden liegende Land. Unermüdlich schüttelt er Hände und hält Reden. Der Präsident des entmachteten Parlaments, der letzten verbliebenen demokratisch legitimierten Institution, konnte bislang keine greifbaren Erfolge gegen Maduro verbuchen. Trotzdem stehen laut Meinungsforschungsinstitut Datanalysis immer noch fast 50% der Bevölkerung hinter ihm. Machthaber Maduro kommt nur auf magere 12%. Viele Sympathiepunkte brachte Guaido seine harte Haltung gegenüber Maduro ein. Nach wie vor fordert er dessen Rücktritt sowie Neuwahlen. Außerdem lehnte er Verhandlungen mit der sozialistischen Regierung anfangs kategorisch ab, denn jeglicher Dialog endete für die Opposition in der Sackgasse. Deshalb glaubt die stark polarisierte Bevölkerung kaum noch an Gespräche. Nach internationaler Vermittlung änderte Guaido seine Meinung im Sommer jedoch. Nach Norwegen und Barbados entsandte Vertreter brachten die Maximalforderungen der Opposition auf den Tisch. Aber Maduros Seite ging darauf nicht ein. Sie beendete den Dialog und ersann eine List. Ein eigener Dialog in Caracas, ohne das Zutun ausländischer Vermittler und ohne Guaido solle den politischen Stillstand beenden. Einige gemäßigte, wenig repräsentative Parteien des Oppositionsbündnisses setzen sich mit der Regierung an den Tisch des nationalen Dialogs. Für die Politologin Francine Jacom aus Caracas ist das ein politisches Manöver Maduros, das der internationalen Gemeinschaft suggerieren soll, er sei zu Verhandlungen bereit. Maduro verhandelt aber nicht mit der Opposition, die im Parlament die Mehrheit hat, sondern mit einer ganz nach seinem Zuschnitt. Deshalb erwarte ich auch keinen größeren Effekt. Maduros Strategie ist die Spaltung des Oppositionsbündnisses und dadurch auch die Schwächung des Parlaments und Guaidos. Er will der Bevölkerung zeigen, dass die Opposition schon wieder den Fehler macht, sich mit der Regierung an einen Tisch zu setzen. Außerdem will er von der humanitären Krise ablenken, von Hyperinflation und Massenflucht. Wie in früheren gescheiterten Dialogprozessen gehe es der Regierung darum, Zeit zu gewinnen und dem politischen Gegner eine Falle zu stellen, so Jacques. Allerdings hat Maduro bereits erste Zwischenergebnisse präsentiert. Der Vizepräsident des entmachteten Parlaments, Edgar Zambrano, einer der prominentesten politischen Gefangenen, wurde in dieser Woche nach mehr als 4 Monaten aus der Haft entlassen. Die Verhandlungspartner haben sich darauf verständigt, dass Abgeordnete der Sozialistischen Partei in die Nationalversammlung zurückkehren und dass der regierungstreue Wahlrat neu gebildet wird. Die US-amerikanischen Sanktionen lehnen beide Seiten ab. Diese im Sommer verschärften Sanktionen verurteilen auch Ökonomen wie Victor Alvarez, früherer Industrieminister der sozialistischen Regierung. Heute gehört er zu ihren Kritikern und zu den wenigen Stimmen in Venezuela, die Gespräche zwischen Regierung und dem, wenn auch kleinen Teil der Opposition befürworten. Das sind Fortschritte, die den Weg für eine politische und vor allem friedliche Lösung freimachen können. Dialogprozesse stoppen das Streben einiger Sektoren nach militärischen Gewaltsamkeiten. vollkommen auswegen. Sie schalten die Extremisten um Juan Guaido aus, die unbedingt das interamerikanische Verteidigungsbündnis aktivieren wollen. Ein Dialog erschwert außerdem das Bestreben Juan Guaidos, einen Artikel unserer Verfassung zu aktivieren, der ausländische Militäreinsätze in Venezuela möglich macht. All diese Signale sind gut, weil sie eine friedliche Lösung des venezolanischen Konflikts ermöglichen. Guaido lehnt die Gespräche zwischen Regierung und Abweichlern ab. Seine bisher größte Leistung war, das zerstrittene und in viele Parteien und Gruppierungen zersplitterte Oppositionsbündnis zu einen und hinter sich zu bringen. Aber im Laufe des ergebnislos verlaufenden Machtkampfs sind die alten Gräben wieder sichtbar geworden und Maduro vertieft sie jetzt geschickt. Das schwächt Guaido, der Anfang des Jahres noch als Shootingstar der Opposition galt. Zudem hat er seinen Fürsprecher im Weißen Haus verloren, Donald Trumps bisherigen Sicherheitsberater John Bolton. Ohne ihn als Trump-Flüsterer könnte sich mit Blick auf Venezuela eine pragmatischere Politik durchsetzen. Die US-Regierung kommentierte den neuen Schachzug Maduros knapp. Ernsthafte Verhandlungen könne es nur zwischen Regime und Guaido geben. Dialog oder nicht, die Debatte dringt bis zur notleidenden Bevölkerung kaum durch. Sie spürt, wie sich die Krise tagtäglich verschärft. Verantwortlich ist ein Mix aus Misswirtschaft, zusammengebrochener Erdölproduktion und zuletzt auch Sanktionen gegen die Regierung in Caracas. Für die Menschen geht es nur noch ums Überleben.
Die neuesten Entwicklungen in Venezuela schilderte uns Anne-Kathrin Mellmann. Amoklauf in der Highschool, Tote bei einer Schießerei in der Synagoge, im Einkaufszentrum auf einem Straßenfest. Mehrfach im Jahr ereignen sich in den USA Tragödien wie diese. Im Anschluss folgt die Diskussion über das Waffenrecht bis zum nächsten Amoklauf. Die Stadt San Francisco will diesen tragischen Kreis durchbrechen und hat der mächtigen amerikanischen Waffenlobby NRA den Kampf angesagt, indem sie die NRA als Terrororganisation deklariert hat. Katharina Wilhelm kennt die Details.
Josh Stepakov war 6 Jahre alt, als er in einem jüdischen Gemeindezentrum in Los Angeles angeschossen wird. 2-mal wird er getroffen, in Bein und Hüfte. 20 Jahre ist das her. Mittlerweile engagiert sich Stepakov in der Organisation Women Against Gun Violence, eine lokale Gruppe in Los Angeles, die sich unter anderem für ein strengeres Waffenrecht einsetzt.
You ask the majority of our members, what they are, our board members and our employees, what they would like to see, and that would be the abolition of guns completely. You know, we're realistic and we understand that.
Die meisten unserer Mitglieder wären wohl dafür, das zweite Amendment, also das Recht auf eine eigene Waffe in den USA, loszuwerden. Aber wir sind auch realistisch. Das hat kaum Aussicht auf Erfolg. Deswegen versuchen wir möglichst darüber aufzuklären, welche Risiken es gibt, wenn man eine Waffe besitzt.
The safe gun storage and educate our community about the dangers of owning a firearm.
Die Organisation klärt also darüber auf, wie man Waffen sicher verstaut, sodass beispielsweise Kinder nicht aus Versehen einen Schuss auslösen können, wenn sie zu Hause eine Waffe finden. Das passiert leider in den USA immer wieder, oft mit tödlichen Folgen. Das Recht auf Waffenbesitz, es ist so tief in den USA verankert, dass es wohl kaum aufzubrechen ist. Deswegen wird der Kampf gegen die Waffengewalt unterschiedlich angegangen. In San Francisco versucht man es jetzt mit einem ungewöhnlichen Vorstoß. Man erklärt die Waffenlobby, die National Rifle Organization, kurz NRA, zu einer Terrororganisation. Die Idee dazu hatte unter anderem Catherine Stefani, ein Mitglied des sogenannten Board of Supervisors.
The NRA exists to spread disinformation and knowingly puts weapons in the hands of those who would harm and terrorize us.
Die NRA existiert, um Desinformation zu streuen. Sie gibt wissentlich Menschen Waffen in die Hand, die uns schaden und uns terrorisieren. Die USA seien Opfer einer Epidemie, führt Stefani weiter aus. Mit über 36.000 Toten und 100.000 Verletzten pro Jahr, die auf Waffengewalt zurückzuführen sind. Stefani macht die NRA direkt dafür verantwortlich. Denn die Organisation verhindere bewusst, dass schärfere Waffengesetze verabschiedet würden. Die NRA bewerbe stattdessen den Kauf und die Nutzung von Waffen. Tatsächlich ist die Antwort der NRA auf Waffengewalt, wie zum Beispiel die Massenschießereien in El Paso, gemeinhin, dass solche Taten durch den Besitz von Schusswaffen verhindert werden könnten. Die NRA reagierte wenig begeistert über den Vorstoß von San Francisco, sie zu einer Terrororganisation zu erklären. Sie nannte die Resolution einen Werbegag, außerdem wertlos und abscheulich. Auf ihrer Internetseite postete die Organisation ein Video, an dessen Ende deren Geschäftsführer Wayne LaPierre zitiert wird. Mit den Worten, dass die NRA nicht aufgebe, sich nicht entschuldige und dass das Second Amendment, also der Zusatzartikel, der das Recht auf Waffenbesitz festschreibt, das einzige sei, auf was man sich in gefährlichen Zeiten verlassen könne.
So we're not going to give up or apologize that in a dangerous world the Second Amendment is often all we have.
Außerdem will die NRA San Francisco nun verklagen. Women Against Gun Violence-Mitglied Josh Stepakoff hält die Initiative San Franciscos für einen richtigen Schritt.
It is a very bold move.
Es ist ein mutiger Vorstoß. Es ist wichtig zu sagen, dass die NRA nicht das Recht auf Waffenbesitz verteidigt. Ihr Motiv ist es schlicht, Geld zu verdienen und vor allem Waffenherstellern zu mehr Profit zu verhelfen. Deswegen wurden sie auch als Terrororganisation deklariert. San Francisco ist nicht die einzige Stadt, die sich mit der NRA anlegt. Auch Los Angeles hat Anfang 2019 angefangen, die NRA aus Geschäften mit der Stadt herauszuhalten. In einer Verordnung heißt es seit Januar, dass Geschäfte, die Verträge mit der Stadt haben, aufgefordert werden, offenzulegen, ob sie Verbindungen zur NRA haben. Potenzielle Auftragnehmer müssen nun alle Verträge oder Sponsoring-Verträge, die sie oder ihre Tochtergesellschaften mit der Lobbyorganisation abgeschlossen haben, vorlegen. Ähnliches gilt auch in Bezug auf Unternehmen, die am Bau der geplanten Grenzmauer von Präsident Donald Trump beteiligt sind. Möglicherweise folgen den Beispielen auch andere Städte. Kalifornien und insbesondere San Francisco sowie auch Los Angeles spielen oft eine Vorreiterrolle, wenn es um Gesetze oder Initiativen geht. Von der Regierung im Weißen Haus erwartet sowieso kaum einer der Aktivisten, dass sie sich für strengere Waffengesetze einsetzen wird. Wie so oft versucht Kalifornien deswegen, einen eigenen Weg zu gehen. Reagiert hat nun auch ein Teil der Wirtschaft. Zahlreiche Konzerne haben gerade vom US-Senat eingefordert, das Waffenrecht zu verschärfen, darunter auch einige San Francisco-nahe Firmen wie Twitter, Airbnb und Uber. Politikerin und Aktivistin Catherine Stefani aus San Francisco ließ verlauten, dass sie die NRA immer wieder als das bezeichnen würde, was sie sei, eine terroristische Organisation.
The NRA has it coming to them and I will do everything that I possibly can to call them out on what they are, which is a domestic terrorist organization.
San Francisco sagt der Waffenlobby den Kampf an. Katharina Wilhelm berichtete für uns. Gleich geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sendung Campus und Karriere. Meine Kollegin Petra Enzminger empfängt sie dort. Dort geht es um neue Perspektiven für die Arbeitswelt, weil Unternehmen dann doch den Klimaschutz entdecken. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.